Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Per Günther, wir steigen heute mit etwas weniger Tempo ein zwischen den Jahren. Es ist die Zeit, in der alle so ein bisschen die Bremse einlegen, alle so ein bisschen runterkommen. Das gilt natürlich für uns in unserem Job normalerweise gar nicht. Aber ich glaube, Per, du hast dir ein paar Tage genommen jetzt für dich und die Familie, oder? Du warst jetzt so ein bisschen raus.
Ich war so ein bisschen raus, ja. Wir haben ein bisschen entspannt. Guck mal, haben wir schon mal so einen Einstieg, so einen privaten Einstieg mit dir? Gab es bisher noch nicht? Es war besinnlich, entspannt. Ich war ein paar Tage weg. Ich bin jetzt über Neujahr dann auch nochmal ein paar Tage weg. Aber trotzdem, weißt du, wer nicht besinnlich unterwegs war? Thomas Stoll. Hab ich dich jetzt überrascht. Thomas Stoll war sauer mit uns, zu Recht, glaube ich. Weil letzte Folge haben wir einen Jahresrückblick gemacht. Und weißt du, was wir ausgelassen haben?
Was denn?
Die Spiel-5-Serie, die historische Serie zwischen Ulm und Bayern München. Haben wir kein Wort drüber verloren. Also dein kongenialer, dein Pendant quasi, Benny Zander, war da porös vorbereitet, wie man so schön sagt.
Ja.
Wollen wir das nachholen kurz? Hast du einen Gedanken noch? Hast du noch einen Gedanken rückblickend? Ich habe tatsächlich einen Gedanken dazu.
Bitte gib mir deinen Gedanken dazu. Das Thema springt mich jetzt so ein bisschen an aus dem Nichts. Dementsprechend muss ich
Ist klar. Ich war auch erstmal so, wow, das war dieses Jahr. Also abgesehen davon, dass wir Jallo haben ja oft genug gelobt oder generell ich glaube, man hätte argumentieren können, hätte Ulm dieses Spiel 5 gewonnen oder diese Serie gewonnen, wo sie vorne waren, wenn man sich nochmal zurückerinnert, diese ganze Trara über Spiel verschieben, nicht Spiel verschieben, Essenge spielt, Saraf ist dabei, dieses ganze Thema und du hast irgendwie einen Haufen 18-Jährigen. Ich glaube, wenn die das gewinnen und diese Münchner Mannschaft schlagen, die wir so im SAP-Garten haben glänzen sehen, kannst du argumentieren, dass es der beste 3-Jahres-Stretch von einer BBL-Mannschaft in diesem Jahrhundert ist. Ich glaube, die Meisterschaft, wo sie mit dem Rookie-Trainer, Berlin und dann München und dann Bonn schlagen.
Bonn, ja.
Wird so ist ja für sich schon unfassbar. So, klar, würde auch für sich alleine stehen. Aber steht vielleicht, wenn es ganz nackt und alleine steht, zumindest so ein bisschen auch im Sinne von Caboclo dazugekommen, als Siebter in die Playoffs gestartet, so ein bisschen so ein Basketballwunder. Weißt du, so ein paar Breaks bekommen, der ein oder andere Spieler verletzt, München geht ab. So. Gewinnst du die zweite Meisterschaft? 2 Jahre später nochmal und gehst 2 aus 3 in diesem, mit dem Konzept Campus gegen die 50 Millionen Bayern, wie wir sie jetzt jeder sie nur noch nennt, dann weiß ich nicht, ob du einen Stretch findest aus 3 Jahren, wo ein Konzept so aussieht, mit 2 verschiedenen Trainern, mit den nächsten 18-Jährigen, mit dem nächsten, also ich glaube, das hätte man durchaus machen können.
Und man vergisst so ein bisschen, wie nah sie dran waren. Ich erinnere mich nur an diesen Justinian Jessop Dreier, relativ weit offen, kurz vor Schluss in Spiel 5, wenn er den trifft, dann sind sie, glaube ich, mit 2 vorne, wenn ich mich richtig
erinnere. Die Ulmer erinnern sich an einen Call, an einen quasi And-One-Nicht-Call, ja, das ist schwierig.
Ja,
schwierig.
Gut,
waren so nah dran, Spiel 5 zu gewinnen gegen München, in dem Ganzen, ohne Senge.
Der da schon zur Draft abgeflogen war, und wir dürfen nicht vergessen, was Essenge für eine essentielle Rolle gespielt hat für dieses Team.
Ja.
Wir haben ihn ja leider in der NBA bislang kaum gesehen und werden ihn auch für den Rest der Saison nicht sehen, weil er sich an der Schulter verletzt hat, operiert werden musste, für den Rest der Saison raus. Aber ja, diese Konstruktion des Teams, gerade mit den Spielern, die dann im Kern wichtig werden. Ne? Man hat dann Spieler wie ein Isaiah Roby zum Beispiel letzte Saison, der reinkam und zumindest auf dem Papier, ne, wenn du seine Vita siehst, dann denkst du, okay, das wird so mit einer der am meisten gefeaturten, der verpasst dann weite Teile der Saison, macht, ich weiß nicht mehr wie viele Spiele, aber
nicht viele, hat sich dann das Bein gebrochen im Training irgendwie, ja.
Ja, und auch das schaffst du es noch abzufangen. Also, ich verstehe
schon. Tommy Klepp heißt, der vermeintliche Kapitän, auch nicht mehr an Bord am Ende. Gerade außen nur. Und dann, ja.
Ich verstehe, wie man sich darüber ärgern kann, dass das vergessen wird in einem Jahresrückblick, an dem, wie ich nochmal betonen möchte, ich nicht beteiligt war.
Ja, geht alles auf Zander. Ich saß die ganze Stunde, die ganze Zeit da und dachte so, ey, wann reden wir endlich über Ulm? Zander, komm, schieb es doch an. Zander hat es einfach nicht gemacht und dann wollte ich Zander auch nicht in die Parade fahren, weißt du, weil er das geplant hatte so.
Ja, da bist du,
so einen bösen Blick gegeben, als ich so reingrätschen wollte, deswegen geht das auf seine
Kappe. Ja, da bist du ein Spot-Up-Guy einfach, ne, in dem Podcast. Du bist so du stehst in der Ecke und du wartest, bis der Pass zu dir kommt und ansonsten bist du so fein mit was auch immer passiert. So kenne ich dich, Per. Ja. Herzlich willkommen zu dieser Folge Abteilung Basketball, Abteilung Europameister zwischen den Jahren nach dem großen Jahresrückblick in der vergangenen Woche. Ist ja thematisch schon mal zumindest das Jahr so zusammengefasst, was es uns heute erleichtert, wieder so ein bisschen mehr Hardcore in den Sport einzusteigen. Wir sehen mal von den großen Narrativen vielleicht heute so ein bisschen ab und wollen einen kleinen sportlichen Rückblick wagen auf das, was so passiert ist in diesem Jahr. Wir gucken gleich auf die Euroleague-Halbzeitbilanz, aber eine Thematik, die bisher noch nicht behandelt wurde, weil es zeitlich so nicht gepasst hat, ist natürlich Svetislav Pesic bei den Bayern wieder zurück in der Headcoaching-Position. Ich glaube, du hast ihn sogar genamedroppt in diesem Rückblick. Ich meine mich zu erinnern, dass du
wir waren den Namen erwähnt hast. Gefangen. Wir haben den Rückblick vorproduziert. Dann war klar, Herbert ist raus. Dann sagen wir, okay, darauf müssen wir reagieren. Quasi sehr kurz bevor die Podcast-Folge veröffentlicht wurde, bin ich im Auto mit meinen Kindern und wir fahren irgendwo hin und wir nehmen quasi im Auto noch schnell notfallmäßig auf und quasi dann nochmal, als wir damit fertig waren, ein paar Stunden später kommt raus, okay, Sveti ist es jetzt. Und dann waren wir einfach so, fuck it, es kann nicht immer perfekt sein. Wir müssen auch mal die Imperfektion dieses Podcasts einfach atmen lassen. Und deswegen haben wir uns dann nicht entschieden, nochmal einen dritten draufzusetzen, sondern wir haben es einfach so unvollständig stehen lassen.
Also Sveti zurück an der Seite bei den Bayern. Die letzten 4 Jahre ja bekanntermaßen als Headcoach der serbischen Nationalmannschaft verbracht. Es ist für mich natürlich naheliegend aufgrund der Verbindung zu diesem Club, dass er nochmal an der Seitenlinie steht. Es war nicht naheliegend anhand der Vita dieses Mannes, auch dass er nochmal Lust hat, sich einen Euroleague-Schedule anzutun. Was waren deine ersten Gedanken zu der Verpflichtung?
Ja, ich glaube so ein bisschen. Also erstmal, obwohl es ja irgendwie so logisch in Anführungszeichen ist, wenn du jemanden brauchst, um eine saubere Entscheidung zu treffen. Also wenn du einen Kandidaten vielleicht jetzt im Kopf hast, der noch Vertrag hat und du dann sagst, wir möchten jetzt dieses nächste Kapitel, diese nächste Trainerverpflichtung muss sitzen, wir wollen jetzt nicht irgendjemanden einfach das nehmen, was auf dem Markt ist, haben die Bayern ja den Luxus quasi, immer zu überbrücken zu können mit Svetislav Pesic. Und trotzdem hat man das dann irgendwie so in den Raum geworfen oder hat gesagt, ja, vielleicht wieso holen sie nochmal Svetislav Pesic. Aber eigentlich konnte man sich nicht vorstellen, dass es nochmal passiert. Deswegen war ich trotz der Logik überrascht. Und der erste Gedanke geht tatsächlich genau dorthin. Also schon damals, das ist jetzt auch schon wieder ewig her, aber 2012 war die Saison mit Coach Pesic bei der Nationalmannschaft von mir. Und da schon war er quasi auch unterwegs mit diesem Gefühl von, ich beweise den Leuten jetzt nochmal was. Also so auch ein paar Mal in Ansprachen. Man hat ihm schon gemerkt, so, okay, die Leute denken, ich wäre alt geworden und ich könnte mich nicht mehr auf das neue Spiel einstellen und so weiter. Und jetzt zeigt, also das war mein Referenzpunkt von Svetislav Pesic vor 14 Jahren, dass er quasi sagt, okay, ich mache das jetzt nochmal. Obwohl die Leute sagen, meine besten Jahre wären schon vorbei. Dann erfindet er sich quasi neu. Fast forward, er ist jetzt hatte die Amis bei den Olympischen Spielen 2024, also 12 Jahre nach diesem Zeitpunkt, nochmal schon in den Ropes mit 20 vorne. Und was er dazwischen alles erreicht hat. Und dass er jetzt nochmal kommt, der älteste Trainer in der Jugendgeschichte. Ich glaube, es gibt generell überhaupt in keiner Sportart, ich glaube, es gibt noch einen älteren, im College Football oder so, einen älteren Trainer überhaupt in der größeren Sportart. Dass er das macht, ist heftig. Und genau das, wie du sagst, ist, ich habe ernsthaft Sorgen vor. Also, wir brauchen uns alle keine Sorgen, muss ich sagen, machen. Also, immer wenn man von außen Sorgen an ihn heranträgt, dann glaube ich, wird er nur noch kraftvoller. Aber ja, es ist der anstrengendste Schedule, den wir hatten. Und auch diese Münchner Mannschaft ist ja nichts, wo du einfach mit zerebral zwei, drei Weichen stellst und dass es dann funktioniert, sondern da musst du Energie reinpumpen ohne Ende, um diese Körper in Bewegung zu bringen. Weißt du, was ich meine? Es ist so eine Mannschaft, wo du siehst, okay, die kann jemand vielleicht treiben so an ihre Grenzen, aber die müssen getrieben werden. Also einen Dinwiddie musst du treiben, dass er dann irgendwann verteidigt. Dem sagst du nicht einfach, komm Leute, bisschen Defense. So. Das heißt, hast du diese Reisen in dir, hast du diesen Schedule in dir, hast du dieses ganze Treibende in dir? Aber ja, es ist tough und wie gesagt, als Platzhalter glaube ich, ist es dann schon auch noch ein Glücksfall für München, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit der Mannschaft Meister wird.
Seine Coaching-Karriere beginnt 1982, also vor jetzt dann bald 44 Jahren, beginnt er als Head Coach und jetzt ist er wieder in der Euroleague. Interessante Interaktionen gleich, ich meine, von einem Spiel kann man nicht, sollte man sich vielleicht ein bisschen hüten, zu viel abzuleiten, aber ich fand es schon sehr spannend, dass Spencer Dinwiddie direkt gebencht wurde, ab auf die Bank mit dir, keine Minuten mehr in der zweiten Hälfte, in dem ersten Euroleague-Spiel gegen Hapoel Tel Aviv, jetzt Spencer Dinwiddie am Wochenende in der BBL nicht mit dabei, weil er in die USA abgereist ist für einen Krankheitsfall in der Familie, dementsprechend lässt sich von da dann zumindest nicht mehr ableiten, aber das war so das Auffälligste, was man bemerkt hat. Man hat aber auch bemerkt, finde ich, dass er sehr viele verschiedene Lineups durchprobiert hat, und um vielleicht auch einfach mal zu sehen, was habe ich denn mit dieser Mannschaft, was kann man denn zusammen so spielen lassen, weil auch das ja ein Problem war in der Saison bisher, wir wissen es immer noch nicht. Wir hatten keine Idee so wirklich, welche Spieler hier zusammen funktionieren könnten, und ja, die Suche wird weitergehen in einer Euroleague-Saison für die Bayern, die, ja, du hast es, glaube ich, im Rahmen einer Live-Übertragung auch schon mal gesagt, zumindest was den Blick auf die Playoffs angeht, wahrscheinlich jetzt schon als beendet erklärt werden kann. Ich meine, es ist, wenn man auf die Bilanzen guckt, der Teams natürlich rechnerisch alles noch möglich, aber von 5 und 13 mit der schlechtesten Bilanz in der Liga nochmal zurückzukommen und da anzugreifen bei diesen Teams, die, also von 7 bis 10 sind die Namen der Mannschaft aktuell Olympiakos Piräus, Žalgiris Kaunas, Roter Stern, Real Madrid. Das wirkt irgendwie schwer, sich das vorzustellen.
Ja, also als einzige Ergänzung würde ich noch sagen, dass McCormack, dessen Vertrag ausläuft, auf einmal eine größere Rolle spielt als bisher irgendwann in der Saison. Hat tatsächlich sogar gute Leistungen gezeigt, für mich recht überraschend. Das ist ja mir auch jetzt nicht klar. Ist das ein finaler Test, ob sie überlegen, ihn zu verlängern? Vorher gab es jetzt unbedingt nicht unbedingt viele Sachen, die uns dazu verleitet haben, das anzunehmen. Jetzt spielt er auf einmal viel, startet, trifft Dreier, macht irgendwelche Dinge, die er sonst, die wir nicht so erkennen konnten. I don't know, was das bedeutet. Aber ansonsten, ja. Also wir sind Company Man. Wir wollen den Leuten verkaufen. Das ist die einzige deutsche Mannschaft. Wir wollen, dass der FC Bayern München gerne in den nächsten 7 Heimspielen, die sie haben, oder 6 Heimspielen, dass sie da 5 gewinnen. Und auf einmal können wir die Geschichte, ihren Gesang wieder, das vom bajuarischen Wunder, wollen wir gerne erzählen. Aber aktuell haben wir leider tatsächlich sogar wir gibt es nichts dafür, was das rechtfertigt. Sie sind Letzter. Sie hatten jetzt ein brutales Programm auch in den Knochen, aber so die Art und Weise, wie sie Spiele verlieren, ja, wir können uns, oder ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt irgendwie an 10 Teams vorbeiziehen und dann mit wehenden Faden fahren, irgendwie noch in die Play-ins kommen. Das sehe ich nicht.
Ja. Wir betrachten sie das nächste Mal am Freitag, da wirst du auch da sein, gegen Maccabi Tel Aviv zu Hause, vielleicht dann schon mit ein paar mehr Erkenntnissen. Wir wollen mal den sportlichen Rundflug wagen. Nach 18 Euroleague-Spieltagen sind wir also ungefähr bei der Hälfte angekommen, also bei der Halbzeitmarke. Und was bietet sich da mehr an für einen Podcast zwischen den Jahren, als schon mal so eine kleine Award-Vorschau zu machen? Ich muss extra dazu sagen, vielleicht heute. Normalerweise ist das eine Anforderung, die mich in eine tagelange Spirale versetzt von Vorbereitung, aus der ich nicht mehr rauskomme. Es war schlichtweg nicht möglich zeitlich, dass ich mich da so richtig tief reingabe. Das heißt, heute sind die Nominierten vermutlich so ein bisschen merkwürdig aus der Hüfte geschossen, teilweise. Hm. Aber wir wollen einfach mal so die...
Also ehrlich, Basti, sogar bei deiner Woche, immer wenn du dich wochenlang vorbereitet hast, wirkte es auf uns Hörer und HörerInnen, als wärst du einfach mal so jetzt Zufallsgenerator, jetzt hast du Viereck gedrückt. Oder wer hätte es einfach aus der Hüfte geschossen? Deswegen ist es okay. Ist alles okay.
Wow, danke schön. Sehr nett, danke.
Oh, jetzt eigentlich so. Es ist der letzte des Jahres. Come on, da ist ein bisschen, da wird so ein kleines Witzel mal erlaubt sein.
Aha. Wir wollten einfach mal so die großen Kategorien durchgehen. Wenn jetzt Ende der Euroleague-Saison wäre, wer würde was gewinnen und wieso? Ich weiß nicht, wie wir mit der Reihenfolge anfangen. Ich glaube, dass wir von am wenigsten spannend zu am spannendsten gehen. Und deswegen einfach mal beginnen mit dem Coach of the Year, Per. Weil ich habe das Gefühl, dass das Coach of the Year-Rennen ein Zweier-Rennen ist, beziehungsweise für mich ist es eigentlich ziemlich genau auf einen Mann zusammenzufassen in dieser Saison. Und das muss man in Richtung Valencia gehen, aus meiner Sicht. Das ist ja so ein bisschen immer der Bias, der mit in der Wahl für diesen Titel steckt. Pedro Martinez an der Seitenlinie macht aus dem Team, von dem wir erwartet haben, dass es in den unteren Tabellenregionen unterwegs ist vor der Saison. Aktuell eine Mannschaft, die auf Platz 2 in der Euroleague-Tabelle unterwegs ist. Da kommt natürlich auch sehr viel persönlicher Wachstum bei vielen verschiedenen Spielern dazu, aber auch das muss man ja einem Coach wahrscheinlich gut schreiben. Er hat keinen klaren Star, er hat keine klare Nummer 1, stattdessen ist es ein Kollektiv von mehreren Spielern, aus denen in verschiedenen Spielsituationen, verschiedenen Spielen immer mal wieder einer hervortritt, zwei hervortreten und sie spielen einen wahnsinnig schön anzusehenden Stil. Hast du neben Pedro Martinez noch einen Nominierten, den du da ernsthaft vorziehen würdest?
Nein. Es ist kein Euroleague Player of Roster. Es ist die Art und Weise, wie sie spielen, die sie erfolgreich werden lässt. Es sind known commodities oder bekannte Spieler, die anders aussehen in diesem System. Es ist quasi nur das System, auch wenn die Spieler darin glänzen. Und ich habe versucht, mir auch nur einen einzigen Spieler-Akteur rauszusuchen, den man irgendwie belohnen könnte, weil dieser zweite Platz eben so laut ist. Aber beim besten Willen kannst du aus diesem Pool, aus Branko Badiou, Cameron Taylor, Rovers, De La Rea, der ein paar Spiele macht, Montero, Moore oder Darius Thompson, da kannst du also nichts rausziehen. Da kannst du nicht einen rausziehen und da kannst du nicht mal in der Unterhaltung als, wahrscheinlich nicht mal Most Improved so. Also keiner macht mehr als 10 oder 11 Punkte. Jeder wäre für mich austauschbar. Es würde mir nicht auffallen, wenn einer von den Akteuren mal nicht spielen würde, weil viele ähnliche Skillsets und ähnlicher Einsatz und ähnliche Statistiken und so weiter. Also der Fall Coach of the Year war für mich selten klarer, als auch wenn in der Euroleague aktuell immer noch ist, wenn mich jemand fragt, wer ist der beste Trainer, ist es Jacek Vitsius. Aber den Titel muss Pedro Martinez gewinnen dieses Jahr.
sind vor allen Dingen mit einem Kader, von dem das nicht unbedingt ersichtlich war, die drittbeste Defense in der Liga. Sie spielen wieder eine ähnliche Erfolgsformel, wie wir das in den vergangenen Jahren von so ein bisschen Außenseiter-Teams schon gesehen haben. Extrem hohe Pace, extrem großer Fokus auf Offensiv-Rebounding, holen 36% der verfügbaren Chancen am offensiven Brett, sind damit Vierter in der Liga aktuell, weil ja mittlerweile viele Teams oder einige Teams in der Euroleague und diesen Stil so spielen, und es ist einfach super diszipliniert. Man hat das Gefühl, von Position 1 bis Position 12 hat jeder die Idee des Coaches verstanden und jeder ist bereit, auch so ein bisschen seine eigenen Stats zu opfern für das, was im Kollektiv passieren sollte. Du hast die Namen durchgesprochen, da fällt mir natürlich schon so Darius Thompson ins Auge, und ich denke mir, Darius Thompson geht wahrscheinlich mit der Erwartung rein, dass er hier so ein bisschen der Go-To-Guy ist. Er ist einer der Spieler, die mal viel offensive Verantwortung zu lasten haben, aber es sind eben immer alle irgendwie beteiligt. Und Bryce Cobadio hast du auch schon angesprochen. Die Entwicklung ist der absolute Wahnsinn, wie ich finde. Ein defensiver Dämon, wirklich einer der unangenehmsten On-Ball-Verteidiger in der Liga aktuell, der dir gleichzeitig in der Offensive 11 Punkte gibt mit guten Effizienzwerten. Du wirfst 37% von der Dreierlinie. Und ich glaube, das hängt sehr viel zusammen damit, wie das coaching-technisch angegangen wird. Für mich war der zweite Kandidat vielleicht noch so ein bisschen Shoe-in Dimitris Itoudis, der Hapoel Tel Aviv auf Platz 1 führt. Hapoel Tel Aviv kommt natürlich auch daher, dass wir die noch nie gesehen haben vorher in der Euroleague. Der Kader ist für mich qualitativ auf einem anderen Level als Valencia. Und deswegen ist er da vielleicht hinten dran. Würdest du da zustimmen?
Ja, für mich ist der Unterschied genau da einfach. Hapoel, Itoudis hat eine Mannschaft sich zusammenkaufen oder zusammenstellen können, wo einfach viele Erwachsene im Raum sind. Es ist eine kurze Rotation. Es ist handwerklich, was konzeptionell gelaufen wird, super klar, super einfach. Und die Spieler machen das auf fantastischem Niveau. So, aber da, für mich war quasi der Job mit der Kaderplanung mehr oder weniger abgeschlossen. Und das ist genau für mich das Gegenteil bei Valencia. Bei Valencia ist es konzeptionell, der Erfolg kommt daraus zu instrumentalisieren. Fünf Spieler außerhalb der Dreierlinie, immer wieder Penetration, und dann gibt's jedes Mal die guten, also von einem guten Pass oder von einem guten Wurf zum sehr guten Wurf und so weiter, die Prinzipien. Es ist für mich nicht knapp, und es ist der klarste Award, den es so gibt.
Valencia, die eine der besten Pick-and-Roll-Defensiven der Liga, eine der besten Transition-Defenses der Liga, und das hängt dann auch immer sehr viel mit Disziplin zusammen. Also haben wir unseren ersten Award Stand jetzt vergeben. Pedro Martinez, es fällt schwer, sich vorzustellen, dass sich das noch ändern wird gegen Ende der Saison, aber wer weiß, Valencia in den vergangenen Jahren ja auch immer mal wieder eine Mannschaft, die dann eingebrochen ist gegen Saisonende. Also da kann noch einiges auf uns zukommen. Lass uns weitergehen zum zweiten Award. Das ist dann einer aus der Kategorie, den möchte man nicht gewinnen. Und zwar, ich fand auch die Formulierung, die du mir geschickt hast in dem Vorschlag für die Kategorie, sehr treffend. The most regressed. Der Spieler mit dem größten Rückschritt in dieser Saison. Das ist ein weites Feld. Aus meiner Sicht, muss man gleich mal sagen. Hast du da, oder wer sind deine führenden Kandidaten?
Fang mal an. Erzähl mir mal. Da kannst du gerne auch zwei, drei Leute noch dazu stecken.
Da schickt er mich
schön. Du musst nicht nur mit einem Namen um die Ecke kommen.
Es fällt mir schwer, nicht TJ Shorts mit aufzunehmen in diese Kategorie. Mhm. Auch wenn TJ Shorts ein interessanter Fall ist, weil seine Effizienzstatistiken, wenn man ihn isoliert betrachtet, gar nicht so schlecht aussehen. Sieht alles okay aus. Die Wurfqualität, die er rausspielt für seine Mitspieler, sieht okay aus. Er ist immer noch, auch in dieser Saison, ein elitärer Pick-and-Roll-Ballhändler. Ist unter den besten Spielern der Liga, solange er den Ball in der Hand hat. Er trifft seinen Wurf okay.
Er macht eigentlich, wenn er die Möglichkeit bekommt, TJ Shorts Dinge zu machen, TJ Shorts Dinge. Seine Isolation Offense ist deutlich schlechter geworden im Vergleich zu den Vorjahren. Seine Transition Offense ist deutlich schlechter geworden im Vergleich zu den Vorjahren. Aber wir sehen natürlich keinen MVP-Kandidaten in dieser Saison. Und wir sehen nicht dieses nicht zu verhindernde. Wir haben einen Spieler, bei dem wir uns immer schon die Frage gestellt haben, wie passt der in ein System, wo er nicht der klare Alpha ist? Und die Antwort ist nicht sonderlich gut aus meiner Sicht. Ich fühle mich nicht wohl dabei, ihn da reinzustecken, aber ich habe das Gefühl, wir müssen ihn da irgendwie zumindest mal erwähnen.
Fair, ja.
Das wäre mein erster Kandidat. Ein deutlich klarerer Kandidat auf den Titel ist für mich Evan Fournier.
Ja. Schöner Name.
Der einfach, ja, Stand jetzt abgestürzt ist in seinen Zahlen. Er hat natürlich körperliche Probleme früh in der Saison gehabt, hat allerdings jetzt schon auch ordentlich Minuten gespielt. Das sieht jetzt nicht so weit weg von dem aus, was er in einer komplett fitten Saison spielen würde. Ist in allen Werten deutlich abgestürzt. Also seine True-Shooting-Werte sehen katastrophal aus. Gerade aus dem Zweierbereich trifft er gar nichts mehr, kommt nicht mehr in Korbnähe. Und wenn, dann kann er nicht finishen gegen Kontakt. Sein Shooting von der Dreierlinie ist immer noch okay. Es ist nicht auf dem Level, das man sich von einem Evan Fournier vorstellen würde. Und ich habe vor allen Dingen den Eindruck, dass man Evan Fournier nicht mehr spürt. Das ist mehr so ein esoterischer Punkt. Aber es war schon sehr oft in der vergangenen Saison auch so in diesem Olympiakos-Team, das ein System ist und wo Vesenkov vielleicht so ein bisschen der Spieler ist, der größer ist als andere. Und daneben sind sehr viele Spieler, die ihren Job machen. Gab es dennoch immer diese Evan Fournier-Minuten, diese Ausbrüche? Und die gibt es gar nicht mehr in dieser Saison. Oft bemerkt man nicht, dass Evan Fournier dabei ist. Und das ist für eine Star-Verpflichtung aus dem vergangenen Jahr, die dann vielleicht sogar besser performt hat in der letzten Euroleague-Saison als erwartet, schon ein sehr großer Rückschritt. Oder? Also würdest du ihn auch von
vorne mit dabei haben? Für mich ist er wahrscheinlich auch die Nummer 1. Einfach weil da auch nochmal geht es um Lautstärke für mich. Ja? Also diese geholt als großer Name für diese Halbfeld-Offense-Probleme und dann, was hat der für spektakuläre Abschlüsse oder wichtige Würfe getroffen, quasi mit den Fans gefeiert, gefühlt Bengalos vor der Halle und er wird getragen von rot-weißen Fans zu gar kein Thema mehr in der Euroleague dieses Jahr. Das ist eklatant. Und auch den Job verlieren, dann da ist er wieder. An Tyler Dorsey. Schwierig. Sehr schwierig. Wäre auch meiner gewesen, tatsächlich. Ich würde noch Jabari Parker mit reinwerfen.
Ja.
Einfach weil ist natürlich dann auch vielleicht wie so ein bisschen TJ Shorts dem Kontext geschuldet. Aber der von quasi Königstransfer aus Barcelona losgelöst in dieser Sniper-Rolle auf der 4, schießt jetzt unter 30% Dreier. Und gerade wenn man sich die letzten 6-7 Spiele anguckt, obwohl er da immer noch mal 20 Minuten spielt, gar kein Faktor mehr. Natürlich auch brutal in der Kritik, das ist alles klar, dass es nicht einfach ist, das irgendwie zu lösen. Ansonsten so kleine, feinere vielleicht Kandidaten, die mich überrascht haben, Tarik Biberovic. Gerade wenn man so die ersten 15 Spiele nimmt, einfach weil das ein Kandidat ist, der so von der Altersstruktur, von dem Momentum, das so spürbar war, letztes Jahr einer der Shootingstars, so ganz überraschend kommt, dass er in einer Mannschaft, wo eigentlich mehr Raum gewesen wäre, mit dem Abgang von Hayes Davis, dass er so eine Rolle nicht füllen kann. Ist für mich nicht der klare Kandidat, weil er immer noch okay spielt. Aber war so ein überraschender Rückschritt bei einem Spieler, den ich so habe nicht kommen sehen. Ja, der nicht rollen- oder altersbedingt ist oder verletzungsgeprägt. Ja.
Für die Kategorie spielt schon auch der Überraschungsfaktor so ein bisschen rein, weil ich habe mir natürlich auch überlegt, ob so ein Devin Booker hier reinpassen würde. Aber irgendwie haben wir ja schon geahnt, dass das, was er letztes Jahr bei Bayern gemacht hat, nicht das sein kann, was er über eine Euroleague-Saison nochmal voll spielen kann. Und er ist natürlich deutlich zurückgegangen. Sein Shooting ist weg, ist verschwunden im Vergleich zum Vorjahr aus dieser magischen Saison. Dementsprechend ist es so ein bisschen eingebaut, dass man... Ja,
für mich war es die magische, genau. Für mich war es dieses eine Jahr, was nichts mit dem zu tun hatte, was er sonst in seiner Karriere gemacht hat. Und quasi jetzt ist wieder willkommen zurück, Devin. Wir wissen, froh, dich wieder bei uns zu haben.
Dann kommen wir doch von der Kategorie zum positiven Spiegel, zum positiven Gegenpart dazu und kommen zum Most Improved Player. Da gibt es einige sehr interessante Kandidaten. Ich schicke dich einfach mal auf die Reise kurz mit Tyler Dorsey. Du darfst ein, zwei Sätze dazu sagen. Ich bin in 10 Sekunden wieder zurück mit meinem Kaffee.
Ich muss es wieder tun. Ich muss wieder über Tyler Dorsey sprechen. Totgesagt für mich. Nicht nur von mir, glaube ich. Nochmal, die Geschichte wiederholt sich. Spätestens nach den Live-Eindrücken und auch von dir. Ich meine nochmal, wir hatten einen kleinen Disput um die Stärke des griechischen Supporting Casts bei der Europameisterschaft. Und da muss ja auch von dir Teil dieses Ganzen gewesen sein. Wenn ein Tyler Dorsey für dich 20, 25 Minuten spielt, dann hast du eine bestimmte Grenze in dir. Dann kannst du nicht, de facto kannst du nicht ein bestimmtes Niveau erreichen. Und jetzt steht er da. Und einen schöneren Kandidaten gibt es ja nicht. Also genau das, was wir am besten gefallen, unser Kandidaten, die wo Kontext mehr oder weniger ausgeschaltet ist. Also nicht die neue Rolle, nicht die viel mehr Minuten, nicht der neue Trainer, nicht das kleinere Team, sondern eine Situation, in der er gar nicht funktioniert hat letztes Jahr, wo auch jetzt nicht unbedingt, ich meine, ja, es gab wieder ein, zwei Verletzungen, die Guard-Position ist immer noch vakant irgendwie, aber Evan Fourniers Job wegnehmend und jetzt also alles in Grund und Boden feuernd, ist krass, aber natürlich trotzdem sind sie aktuell auf dem 10. Rang oder 11. Rang, weil auch das werde ich nicht müde, das dann mitzuerwähnen, weil auch wenn die vorne 18 macht, dann heißt das nicht unbedingt, dass die Mannschaft mit dir gewinnt. Aber ja, man muss ihn trotzdem erwähnen.
Tyler Dorsey, offensiv aktuell einer der effizientesten Spot-Up-Spieler in der Liga, trifft absolut absurde Quoten. Wir haben ja seit ein paar Monaten jetzt, Gott sei Dank, und der Himmel schickt es wirklich, als Tool Synergy, da werden einige damit vertraut sein aus dem Basketball-Kontext, ein wahnsinniges Basketball-Tool, wo man zum Beispiel auch solche Dinge messen kann wie Shot-Quality. Ist immer so eine bisschen wackelige Metrik, aber ich finde sie sehr interessant, weil sie dir ein Bild gibt davon, wie ein Spieler so performt bei der Art von Wurf, die er bekommt. Tyler Dorseys Shot-Quality, die er aus Spot-Up-Situationen bekommt, ist bei 1,0 Punkte pro Possession. Das ist erwartet. Das ist keine sonderlich gute Wurfqualität. Also für einen Spot-Up-Schützen würde man hoffen, dass es so bei 1,08, 1,1 liegt ungefähr. Aus diesen Würfen, Qualität 1,0, macht er aktuell 1,29 Punkte pro Possession. Also er trifft absurde Quoten bei schweren Würfen. Und das war nicht mehr abzusehen. Es war nicht abzusehen, dass das irgendwo herkommt. Wenn du mir sagst, Tyler Dorsey macht diese Saison und trifft diese Quoten, dann würde ich vermuten, ja, der steht halt bei jedem Wurf weit offen. Aber er ist mittlerweile wieder ein Spieler, auf den sich gegnerische Defensiven einstellen. Und dennoch setzt sich das fort, dass er trifft, dass er seine Würfe macht. Du hast es natürlich erwähnt, er nimmt dir defensiv auch vieles von diesem Wert wieder. Gerade in Pick-and-Roll-Situationen tut er sich immer noch wahnsinnig schwer, ist nicht mehr mit der gleichen Beweglichkeit ausgestattet. Aber allein dieser Offensive, dieses Anstieg, der plötzlich wieder irgendwo herkommt, muss hier Erwähnung finden. Für mich ist er dennoch nicht der Nummer 1 Kandidat in dieser Kategorie. Für mich ist der Nummer 1 Kandidat Timothy Luau Cabarrot. Aus dem Nichts zum besten Offensivspieler der Liga wird. Zum komplettesten Offensivspieler der Liga. Er ist natürlich in einem Teamkontext, der es so ein bisschen schwer macht, das zu sehen, weil die Mannschaft unter ferner Liefen läuft. Man würde sich wünschen, für so einen Award, dass der Spieler, der ihn bekommt, in einer Mannschaft spielt, die in den Playoff-Rängen ist, Davon ist man bei Baskonia aktuell doch ein ganzen Schritt entfernt, steht jetzt bei der Bilanz von 6-12, also ist auch deutlich abgerutscht nochmal in den letzten Wochen. Aber was er individuell macht, ist vor allen Dingen nach all den Jahren, die wir ihn jetzt schon kennen, auch aus seiner NBA-Vergangenheit, ein Anstieg, mit dem ich nie im Leben gerechnet hätte, Per.
Nee, auch nicht zu sehen. Auch, also beide, das zwei Veteranen gerade so auf diesen Shooting Guard Positionen so explodieren, so effizient werden, die uns vorher keinen Anlass dazu gegeben haben, ist ein Stück weit Basketball-Wunder. Spannend, ja, kaum vorstellbar, dass wir in dieser Kategorie, also vor einem Monat, wäre es nicht möglich, über diese Kategorie zu sprechen, ohne Nadir Hifi reinzuschmeißen. Und das ist jetzt eine ganz komplizierte Geschichte geworden. Also die Quoten gehen runter und jetzt ist es gefühlt, also Paris gewinnt nicht mehr, die Quoten sind nicht mehr die sie vorher waren bei ihm und jetzt ist es gefühlt, ist es einfach leere Usage Rate nach oben geschraubt und da kommen halt jetzt 20 Punkte im Schnitt raus.
Ja. Was macht das? Ja, das ist immer so die philosophische Frage, die ich, es gibt ja den Award des Most Improved Player in der Euroleague nicht offiziell, dementsprechend macht man sich nicht offizielle Gedanken dazu, weil man nirgendwo abstimmen kann, aber natürlich gibt es die Überlegungen in der NBA und dementsprechend beschäftigt man sich viel mit der Philosophie dieser Frage, was ist denn ein Most Improved Player wirklich? Und hier bei diesen beiden Fällen, Ifi und Luau Cabarro, kann man es perfekt gegenüberstellen, was die zwei verschiedenen Ansichtssachen sind, denn an Luau Cabarros Profil, was seine Würfe angeht und seine Zeit auf dem Feld, hat sich nicht sonderlich viel verändert. Er steht immer noch fast die gleichen Minuten auf dem Platz. Er bekommt 3 Würfe mehr im Schnitt. Also das ist schon ein ordentlicher Anstieg, aber jetzt auch nicht völlig absurd. Und er schraubt sein Scoring von 10 Punkte auf 20 im Schnitt. Letzte Saison 39% aus dem Feld, 34% von der Dreierlinie. Diese Saison steht er fast bei 50-40-90. Bei 7,5 Dreierversuchen trifft er 45%. Und das, obwohl er dem Rest der Offense, wenn man so möchte, nicht sonderlich viel wegnimmt. Auf der anderen Seite steht Nadir Ifi, der 4 Minuten mehr im Schnitt spielt. Also das ist dann schon ein ordentlicher Anstieg. Der 5 Würfe mehr nimmt. Auch das ist ein sehr viel deutlicherer Anstieg. Seine Effizienz geht zurück, wirft jetzt unter 40% aus dem Feld, unter 33% von der Dreierlinie. Seine Usage Rate ist absurd. Also es gibt wenige Spieler, die überhaupt in der Geschichte der Euroleague die 40%-Marke gerissen haben. In Usage Rate. Er ist einer davon. Zu einem anderen, bei dem anderen könnte man den Case machen, dass er zu den Most Regressed Spielern gehört in dieser Saison, finde ich, auch wenn er so ein bisschen aus dem Nichts kommt. Carson Edwards hat eine Usage Rate in dieser Saison von 45%. Das ist nochmal 10 Prozentpunkte hoch von der sowieso schon absurden Usage Rate bei Bayern letzte Saison. Da gehen auch Dinge vor sich, die nicht positiv sind. Aber Nadir Ifi ist Zweiter in dieser Kategorie und wie du es schon gesagt hast, er performt persönlich damit nicht sonderlich gut und sein Team performt damit nicht sonderlich gut. Er muss das natürlich tragen. Es gibt nicht allzu viele zuverlässige Offensivspieler neben ihnen in diesem System. Und wenn man jetzt auf isolierte bestimmte Kategorien guckt, dann ist er in manchen von denen auch sehr, sehr, sehr gut. Er ist einer der besten Transition-Spieler in der Liga. Er ist einer der besten Pick-and-Roll- Scorer der Liga, wenn man aus Pick-and-Roll-Situationen Situationen dazu nimmt, wo er den Pass spielt, stürzt seine Effizienz extrem in den Keller. Aber in ISOs, in 1-gegen-1-Situationen ist er sehr, sehr schwach in dieser Saison. Er nimmt unglaublich taffe Würfe und trifft diese unglaublich taffen Würfe mittlerweile nicht mehr sonderlich gut. Es ist schwierig für mich, mit ihm was anzustellen, weil du möchtest so viel Offense von ihm, weil du sie brauchst. Aber er übererfüllt jetzt die Erwartungen für mich nicht unbedingt.
Alright. Dann bin ich, dann schmeiße ich noch John Mora rein und beende damit diese Kategorie, der sich auf jeden Fall eine Erwähnung verdient hat. Ich wünschte mir, er hätte mal mehr als anderthalb Assists. Ich habe irgendwie das Gefühl, mit der Größe, und manchmal sieht es auch aus, als hätte er so ein bisschen Auge und ein Pässchen dabei. Ich finde, er könnte sein Spiel noch verkomplementieren oder verkomplettieren vielleicht. Egal. Mhm. Ja. Aber darauf müssen wir wohl noch warten. Trotzdem ein Riesensatz. Und wäre jetzt Roter Stern noch heißer geblieben zum Ende der Saison, wäre er wahrscheinlich auch früher genannt worden. Ja, aber schöne Kandidaten. Gefällt mir gut.
Ich kann die Kategorie leider noch nicht beenden, ohne einen Namen zumindest mal erwähnt zu haben. Nicht, weil die Zahlen einen so anspringen, was die reinen Counting Stats angeht, aber weil ich finde, die Verbesserung in seinem Spiel ist so nachhaltig und wichtig für sein Team, das ist San Francisco. Ich finde, sein Shooting und ändert so viel für diese Mannschaft. Ich meine, Žalgiris Kaunas ist jetzt zuletzt auch abgerutscht nach diesem Traumstart in die Saison. Wenn San Francisco seinen Wurf so trifft, wie er es aktuell tut in dieser Saison, immer noch bei 40,9% von der Dreierlinie, vieles davon aus dem Dribbling, dann verändert das den Ausblick deiner kompletten Offensive. Und ich finde, das ist ein Anstieg, der zumindest mal erwähnt werden muss in dieser Kategorie. 56% Catch-and-Shoot-Dreier. Der wirft 56% aus Catch-and-Shoot-Situationen, Per.
Basti, da habe ich einfach das Problem. Bei mir ist er schon seit Jahren einfach, er ist so hoch in meinem Herzen und an meinem Altar, deswegen kann ich ihn nicht noch, also ich nehm ihn gar nicht als, also genau, es ist so, du nimmst ihn jetzt wahr, wie er jetzt spielt. In meinem Gehirn spielt er schon seit 2 Jahren so. Und ich habe ihn immer quasi für alle anderen Außenstehenden überschätzt. Deswegen habe ich da jetzt keine Entwicklung mehr wahrnehmen können. Weißt du, was ich meine?
Okay. Oh, wir haben noch einen Spieler vergessen bei Most Regressed Player, der unbedingt erwähnt werden muss. Sorry. Mario Hezonja. What the heck is happening?
Sogar nach so ein paar Ausbrüchen jetzt am Ende kriegt er trotzdem noch den Rüffel von dir, oder was? Schön.
Ich weiß nicht, wie viel Real Madrid du dir antust aktuell. Weil es ist wirklich schwer anzugucken. Ich nenne dir einfach mal ein paar Sachen zu Mario Hezonja. Mario Hezonja trifft in dieser Saison 33,8% seiner Catch-and-Shoot-Dreier. Okay, nicht gut. Vor allen Dingen nicht für einen Spieler, der im Profil dieser Mannschaft angelegt ist als elitärer Schütze. Mario Hezonja trifft in dieser Saison aus seinen Pull-Up-Dreiern 11,1%. Oh. Und das ist nicht so, als würde er die nie nehmen.
Hui.
Mario Hezonja, nur um alle nochmal dran zu erinnern, vermeintlich der Nummer 1 Mann in der Offensive sein sollte, bei Real Madrid. Er ist es aktuell nicht. Es ist Facundo Campazzo, der aus dem so halb Basketball-Retirement nochmal zurückkommen musste. Es sollte ja eine deutlich kleinere Rolle
spielen. Er hat sich aus der Most Regressed Player rausgespielt in den letzten Wochen. Der war da verankert eigentlich, der Bursche.
Mario Hezonja ist einer der schlechtesten Transition-Spieler mit so hoher Usage in der Liga aktuell. Er ist einer der schlechtesten Pick-and-Roll-Ballhändler. Er wirkt desinteressiert daran, Defensive zu spielen. All seine defensiven Metriken sind extrem schlecht. Was passiert da, um es mit Per Günthers Worten zu formulieren? Was ist mit Mario Hezonja los?
Ja, Mario Hezonja ist schon immer Pulverfass. Man hätte gedacht, dass wenn Gianna Musa geht, irgendwie nochmal, und es wirkte manchmal so, als wäre das so ein bisschen, was heißt Konkurrenzkampf, aber die stünden sich so ein bisschen auf den Füßen. Wir erinnern uns an die Jahre, wo sie als geniale Flügelzange für ein paar Monate beide 20 im Schnitt gemacht haben. Und ja, man ging davon aus, wenn einer von denen geht, dann blüht der andere auf. Von Aufblühen ist generell bei Madrid nichts zu erkennen. Es ist auch einfach immer noch zu viel Gabi Deck und zu viel Alberto Abalde. Aber um bei Mario Hezonja zu bleiben, ist einfach, dass er, wenn der Ball nicht reingeht, dass er dann alles andere oder dass das alles andere auch noch negativ beeinflusst ist, da ist er genau der Typ für mich. Also, es ist der Posterchild für. Also, wir erinnern uns, der hat letztes Jahr sogar mal eine Fluppe gezogen, nachdem man einen Game-Winner reingeschossen hat und wirkte immer noch mit passiv-aggressiv. Also, das ist halt, I don't know. Ich bin nicht überrascht, dass er in Transition nicht effizient ist, ist eine Überraschung bei dem Körper, bei der Größe. Aber er ist auch jemand, der sich regelmäßig gefühlt einen Tick schlechteren Wurf rausgearbeitet hat, als er eigentlich mit seinem Skillset und seiner Größe könnte. Also manchmal settelt er einfach für schwierige Würfe. Und wenn er jetzt mal ein ganzes halbes Jahr hat, wo er die nicht trifft und dass er dann nicht besser verteidigt, dass er dann, wenn die Mannschaft um ihn herum gewinnt und in diesem komischen Sumpf zu sein scheint, nicht er derjenige ist, der irgendwie versucht, das Ruder rumzureißen, der bin ich tatsächlich nicht verwundert.
Er ist für mich auch einer meiner Kandidaten für diese nächste Überraschungskategorie, die ich hier schnell einstreuen würde. Toughest Watch in the League. Wer ist der Spieler, der, wenn er über den Konferenzscreen funkelt, wo du sagst, bitte mach's weg, ich will's nicht sehen. Für mich ist da Mario Hezonja in dieser Saison ganz weit vorne. Hängt auch so ein bisschen zusammen mit dem Teamkontext, in dem er sich da befindet, weil ich, auch wenn Real Madrid irgendwie sich so über Wasser hält und Facundo Campazzo da dann Ausbrüche hat und ab und zu dominiert Eddie Tavares mal wieder. Ich finde die ganze Mannschaft anstrengend anzugucken. Sorry an David Krämer, der aber ja in letzter Zeit auch kaum noch gefeatured ist in der Mannschaft. Und ich finde im Speziellen Mario Hezonjas Minuten extrem anstrengend zu gucken. Das ist jetzt eine Überraschungskategorie für dich. Das heißt, Per muss sich hier jetzt was aus den Fingern saugen. Aber ich bin gespannt.
Ob er dann, das ist nicht einfach. Also wir wollen jetzt nicht, bevor wir, vielleicht, wir haben mich natürlich jetzt geprimed, aber Sergio Llull ist für mich sehr weit oben auf der Liste. Einfach weil mein Herz blutet, wenn ich ihn so sehe. Mhm. Es ist auf jeden Fall, es gibt so Dubai Five-Man-Lineups, die vielleicht auch da böse bei diesen Dubai-Heimspielen, aber die sehr manchmal auch so unangenehm, so söldnerhafte Auftritte gehabt. Wer wäre sonst noch schwierig zu ertragen?
Also ich kann dir meinen zweiten Kandidaten sagen, der auch schon Erwähnung in diesem Podcast gefunden hat, weil ich also bei aller Liebe und bei allem, was er in der vergangenen Saison so abgeliefert hat, aber Carson Edwards ist tough to watch für mich. Er hat die, wie vorhin schon mal erwähnt, höchste Usage Rate in der Liga. Sein Team in seinen Minuten ist minus 12 on-off für eine Mannschaft, die um die Playoffs spielt. Es ist nicht so, es ist nicht so, als wäre die Mannschaft eine Vollkatastrophe, wenn er nicht auf dem Parkett ist. Sie ist eine Vollkatastrophe mit ihm auf dem Parkett. Er nimmt sich Würfe, von denen man das Gefühl hat, es verprellt den Rest der Mannschaft. Man sieht hängende Schultern oft, wenn Carson Edwards den Ball in die gegnerische Hälfte trägt. Seine Assist-Rate ist abgestürzt. Er spielt keine Pässe mehr. Es ist nur noch Geballer. Das finde ich sehr anstrengend zu gucken, tatsächlich.
Nur noch Geballer, ja. Das ist ein schöner, das ist irgendwas, ja. Das ist ein Slogan. Nur noch Geballer. ja, fair. Das ist so ein typischer Spiel auch da wieder. Man hat das Gefühl, man hat es ja auch schon in der Form gesehen. Und sobald es eben nicht mehr effizient ist und nicht mehr der Hype ist und nicht mehr der SAP-Rausch ist, dann wird es halt einfach, das ist ein Spielstil, der dafür sorgt, dass es manchmal unglaublich hässlich aussieht. Aber es sind dann eben mal, in einer Saison sind es mal 8-3 in einem Viertel. Oder es ist dann eben die 45% Usage Rate, wo nichts mehr reingeht. Ich glaube, auch da ist es natürlich alles gefärbt von meinen Eindrücken, aber auch kürzlich die defensiven Sequenzen von Spencer Dinwiddie, wo er am Live-Ball die Hände auf den Knien hat, glaube ich, sind auch eine, fallen auch für mich in die Kategorie. Aber ansonsten ist das natürlich auch gemein. Toughest Wort. Es gibt bestimmt noch ein, zwei, die mir eingefallen wären. Aber das sind auf die Schnelle. Leider Sergio Llull, leider sehr früh für mich zu erwähnen. Auch die Mischung dann gerade mit Deck und Abalde. Ich glaube, die drei, das ist dieses Dreigestirn, das muss man schnell, da muss ich schnell weitermachen.
Ja. Gegenkategorie auch hierzu, Most Watchable, ganz schnell, habe ich mir nicht überlegt. Aber Savan Francisco wahrscheinlich ganz weit oben, ne? Das ist so Spieler, der
Francisco weit ist. Oben. Ich habe auch so, ich bin ein Sucker für Dan Oturo. Ich mag, es ist immer noch Ify. Wenn es irgendwie mal so ein bisschen klickt, dann ist es immer noch Ify. ich kann ihn nicht quitten. Oder ich möchte ihn auch nicht quitten. Wen haben wir denn da? Ja,
gib mir Ify mal einen. Ify spielt sich da für mich gerade aktuell ein bisschen zu sehr in die Carson Edwards-Seite.
Ja, ich weiß. Aber das ist dann auch so. Ja. Es ist trotzdem noch sein wallendes Haar. So, es sind immer noch Bewegungen, die du sonst nirgendwo siehst. Du musst mal dein Herz wieder dafür öffnen. So, das darf nicht so sehr abnutzen.
Für mich, wenn es rein um Ästhetik geht, ist es eigentlich seit Jahren schon Kevin Punter. Ich finde, es gibt keinen unwiderstehlicheren Spieler in der Euroleague als Kevin Punter, wenn er auf so einem Scoring-Heater ist. Es ist einfach wahnsinnig hübsch.
Ja, wenn wir dann darüber sprechen, dann ist es für mich La Provitola. Ja. La Provitola war für mich ein Spieler, der ich würde mir... Es gibt so ein paar Qualitäten von Spielern, die würde ich mir am liebsten, da verstehe ich auch nicht, warum die nicht mehr studiert würden. Zum Beispiel, dass Patrick Heckmann Closeout-Attacke ist für mich etwas, was Patrick Heckmann ist nicht schnell, aber du kannst einfach bei Synergy dich hinsetzen und kannst hier reinziehen, wie er an Leuten vorbei rast, weil er einfach diese Bewegung in den Pass macht. David Krämer hat die auch ein bisschen, Sebastian Herrera, manche Teams nennen das Herrera Closeout, also so, es gibt diese. Der Ball kommt auf ihn zu und er wartet nicht mit seiner Pocket und der Ball geht da rein und dann wirft er oder dann drivet er, sondern er läuft schon los und fängt den Ball dann im Laufen und der Verteidiger kommt auch von der Halbzeitposition, dreht sich so ein bisschen um und auf einmal ist Heckmann schon immer nach rechts, schon an ihm halb vorbei. So. Und für mich ist La Provitola genau das Gleiche mit Vorbereitung eines Screens, wenn er noch nicht gedribbelt hat. Also wenn du jetzt ein klassisches, das ist jetzt viel extra raus, aber wenn du ein klassisches Bernoulli-Play läufst und irgendwo hat er den Ball und er steht hinter der Dreierlinie oder sogar noch mit Dribbling. Und er macht eigentlich nichts anderes, aus so ein bisschen seine Schultern, einmal in die Richtung, einmal in die Richtung, so einen kleinen Schritt nach da. Und alle sind verwirrt. Und er kann den Screen, er dreht sich um und er nutzt den Screen und sein Verteidiger bleibt so klar im Block hängen, gerade wenn es dann Hernan Gomez oder so ist, dass ich mir denke, das könnte ich mir, das kannst du mir, wie man es so schön heißt, an die Venen anschließen, das zu beobachten. Also das war einer der... Yeah. Ja, Magier, aber das ist halt für die aktuelle Saison ist es noch ein bisschen rusty nach der Verletzung.
Ey, genau sowas wollen wir in dieser Kategorie. Ich gebe hier noch einen Shoutout an Karim Jallo. Das ist ein 100% rumfliegen in allen Situationen, niemals auch nur einen kleinen Zeh vom Gas nehmen. Ich sehr genieße.
Karim Jallo, einer der wenigen Spieler, der hat mindestens 3 Signature Moves. So. Also er hat erstmal den Palm, das heißt, wenn er quasi fast, wenn irgendwo einen einfachen Dunk hat, dass er ihn einfach dass er nie die zweite Hand zum Ball bringt und ihn dann den Ball greift und dann dunkt. Dann hat er diesen ganz komischen Overstep, also es ist kein richtiger Eurostep, sondern es ist so hart nach rechts und dann einen Schritt ihn so drüber zu ziehen und er hat den Spin-Move. Und dann könntest du dann noch anfangen, hat er noch 2, 3 Moves. Also jemand, der einfach gesagt hat, ich setze mir mein Spiel zusammen aus einfach 5 Einzelteilen, meinem Offensiv-Rebound, meinem Hard-Rechts-Attacke und im Zweifel irgendwie im Fastback-Semi-Transition score ich so. Und dann hast du einfach, dazu kommt dieser wilde Einsatz und du bist durch. Aber selten funktioniert es bei Spielern, dass sie wirklich 2, 3 davon haben und nicht nur ein Signature-Move.
Er hat auch defensiv für mich einen Signature-Move. Ich nenne ihn jetzt einfach mal den Schattenschritt. Ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll. Weil Karim Jallo, wenn er an einem Screen verteidigt, an einem Block verteidigt, hat eine Qualität, die ich bei Spielern seiner Größe extrem selten sehe. Es kommt der Screen, er ist gut gestellt. Man würde vermuten, dass ein Spieler mit seinem Körper hängen bleibt oder deutlich unter dem Screen durchgehen muss, um wieder Position vor dem Ballhändler zu etablieren. Und Karim Jallo hat diesen Schritt, wo man zurückspulen muss, wo er plötzlich um den Screensetter herum ist und man versteht nicht ganz, wie ist das jetzt gerade passiert. Wie ist dieser 2,3 Meter Hühne mit so einem halben Schritt plötzlich wieder vor die Ballhändler. Er taucht da plötzlich wieder auf. Und es ist manchmal für mich nicht zu verstehen, wie diese Eleganz in diesem Riesenkörper stecken kann. Ich mag's extrem, Karim Jalloh bei Basketballspielen zuzugucken. Jetzt zuletzt auch wieder wahnsinnige Minuten abgerissen. Einfach nur auch wegen seinem Hustle und wegen seiner Defense, die überragend ist. Also fantastische Saison. Er versüßt mir die Minuten, die mir Carson Edwards so ein bisschen kaputt macht bei Virtus Bologna aktuell. Ist eine interessante Kombination. Wir sind jetzt schon ganz schön tief in diesem Podcast drin. Wow, Per. Wir müssen mal zu den großen Kategorien kommen.
Wir machen noch MVP, wir ziehen noch MVP, den Rest müssen wir rausverlassen, weil wir haben noch eine Sonderkategorie Ablage heute. Die muss ja Ablage. Noch, weil für die gibt's nur die Chance einmal im Jahr.
Okay, die Ablage. Ich muss gleich sagen, für die Ablage, da gehe ich aus dem Weg und du machst Eis.
Da kaufe ich. Ich kaufe dir auch deine Ablage ab, wenn du möchtest. Also. Deine Ablage, bitte. 5 Minuten, übernehme ich gerne.
Ja, bitte, gerne. Tu das gerne. Dann mach mal den für mich, um ehrlich zu sein, schwierigsten Award diese Saison. Es kam nicht oft vor in den letzten Jahren, dass ich so gut wie gar kein Gefühl habe dafür, wer der MVP der Liga sein sollte. Ich habe kein festes Gefühl, Peer. Hast du einen klaren Kandidat? Ich meine, natürlich ist Kendrick Nunn vorne wieder mit dabei. Aber ansonsten?
Ja, es war ja keine schöne Diskussion, weil wir die letzten so würdige 3 Kandidaten hatten, dass man einfach sagen konnte, okay, ich nehme Short, einer sagt, ich nehme Vesenkov und einer sagt, ich nehme Nunn. Und man sagt, ja, ihr habt alle im Zweifel auch recht. Wir haben alle recht. Es gibt keine falsche, es gibt keine richtige Antwort. Ist ein bisschen anders dieses Jahr und auch alleine die Zusammenstellung von Namen ist schon meine Top 3 wahrscheinlich, auch wenn der dritte so ein bisschen, den könnte man wahrscheinlich zerpflücken, wenn man wollte, aber allein die Zusammenstellung ist, es ist Kendrick Nunn auch, aber er wäre für mich auf der 2. Wahrscheinlich ein bisschen Kendrick Nunn Müdigkeit, die Zahlen sind ein Tick runter, es ist ein Tick weniger effizient, es ist mal ein Assist hier weniger, alles erklärbar auch durch die Ankunft vielleicht von TJ Shorts. Es ist nicht mehr diese Explosion, also es ist nicht mehr diese 25 Punkte in einem Viertel Spiele gewesen. Er hat nur einmal über 30 oder einmal genau 30 gemacht, sonst immer nur in den 20ern. Es ist nicht die gleiche Konstanz. Er hat schon auch 1-2 schwächere Spiele gehabt. Es ist nicht dieses Gefühl, jedes Spiel 20. Der Record ist gut, nicht überragend. Das heißt, im Gesamt ist er ein Kandidat. Für mich ist vor ihm Elijah Bryant. Elijah Bryant ist genau wie ich, was ich Dimitris Itoudis wegnehme, indem ich sage, okay, er hat einfach 8 seriöse Spieler gekauft und die 8 seriösen Spieler machen einfach, was sie tun. Da nehme ich den Trainerkredit weg und gebe es den Spielern, die ihre Rolle ausfüllen, seien es die Malcolms, aber gerade sei es Elijah Bryant. Micic, 6 Millionen Micic in den letzten 5 Spielen, 4-mal nur 4 Punkte gemacht. In 4 Spielen aus den letzten 5 keinen Freiwurf getroffen und geht dabei 3 von 19. Und Hapoel rollt mehr oder weniger weiter, weil Elijah Bryant 15,5 Punkte macht, schießt 57% Zweier, 40% Dreier, 90% 91% Freiwurflinie, zieht 5 Fouls pro Spiel, holt 6,5 Rebounds dazu und hat 3 Assists und ist die Konstante, das Metronom in dieser Offense, wo du nicht besonders tief bist, wo du nicht super viel Creation hast und wo du eigentlich einen vermeintlichen Superstar hast, der es körperlich nicht schaffen wird, dich über die gesamte Saison zu tragen und du bist Erster in der Euroleague. Und das reicht mir eigentlich von meinem MVP.
Ja, ist interessant. Ich bin mir mit Elijah Bryant nicht so ganz sicher, ob ich ihn wirklich in diesen MVP-Kontext setzen möchte, aber vielleicht ist es so. Ich meine, wir hatten mit Sascha Vesenkov in den vergangenen Jahren schon immer einen MVP-Kandidaten, der vor allen Dingen über Off-Ball funktioniert, der relativ wenig On-Ball-Verantwortung hat, einfach aufgrund des Spielertyps, der er ist. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es so unfair gegenüber Elijah Bryant, aber ich verspüre bei Vesenkov eine größere Undeniability, eine größere Art, des Nicht-Verteidigten-Werden.
Aber Olympiakos muss ja 10 und 7. Oder was sind sie? Sie sind Elfter.
Ja, es stimmt.
Also, wenn du nur sagst, eine Mannschaft wird Elfter und wenn ich Wilenkow wegnehme, wird Olympiakos, was wären die? Zwölfter? Im schlechtesten Fall.
Ja. Ich tue mir ein bisschen schwer damit, wenn da mein MVP-Kandidat in seiner eigenen Mannschaft Fünfter in Usage ist. Also wenn es einfach vier Spieler gibt, die mehr Spielanteile haben als er. Er ist vor allen Dingen ein Spot-Up-Shooter, der natürlich fantastische Zahlen auflegt. Aber ich habe das Gefühl, dass in diesem
Harpo-Kontext... Mein Spot-Up-Shooter erzielt die zweitmeisten Fouls der Liga. Was für Spot-Up? Dann schießt 91% davon rein. Er kommt, drivet in die Zone, ständig Hockey-Assists. Zwei Füße in die Zone, Pass raus, extra Pass, offener Drei aus der Ecke. 6,5 Rebounds. Spot-Up-Shooter.
Alles war. Alles war. Aber er ist die fünfte Option in dieser Offense. Er ist die fünfte Option in der Offense.
Er ist der zweiteffizienteste effektivste Spieler der Liga.
Ja.
Und wenn er das noch macht,
indem er die fünfte Spieler der
Aber wieso ist das ein Argument gegen ihn? Also wenn er alles tut und er kriegt nur die fünfte meisten Usage Rate in seiner Mannschaft, dann wie wertvoll kann man denn sein? Welche fünfte Option ist quasi der beste Spieler der Liga? Wie kann denn dann dann ist er eher das.
Ja.
Dann bin ich froh, dass Etude ist, dass er den Schelte gekriegt hat. Weil, er macht so viel aus wenig, was ihm wird wenig gegeben und er macht so viel. Das ist ja für mich kein Argument gegen ihn, sondern für ihn. Guck mal, wie wertvoll
er
ist.
Ich sehe den Case.
Okay, schön.
Ich sehe den Case. Er wirft unfassbare Quoten von überall. Ne? Gerade aus
dem Zweierbereich. Guck mal, es ist gut für dich. Guck mal, Basti, gerade gut für dich. Wir gehen aus dem Jahr raus und du wirkst, als wärst du gewachsen. Du bist nicht wrong and strong. Du schlägst nicht die Hacken ein, sondern hat sich ein bisschen dem geöffnet, was ich dir angeboten habe, Basti. Das ist doch, schöner geht's doch nicht.
Ja, ich habe natürlich auch große Liebe für Spieler, die mit wahnsinniger Effizienz so ein bisschen ihre Rolle outperformen. Ich tue mir nur schwer, dann zu sagen, das ist der MVP der Euroleague. Dafür hat er zu wenig offensive Verantwortung für mich.
Das also wenn Micic so rummicic wie in den letzten Spielen, wo und du nimmst Elijah Bryant raus, was ist das für eine Mannschaft?
Dann ist es schwer. Ja.
Es fühlt sich nicht an. Er fühlt sich nicht an. Wir haben diese Schubladen im Kopf. Das sind MVPs. Aber ich meine, wenn ich nach dieser wertvollen, wo sind sie und wer ist daran schuld, dass sie da sind, dann ist er für mich, also ich glaube, wenn ich ihn rausnehme aus dieser Geschichte, passiert in der Mannschaft mehr, als wenn ich jetzt Wilenkow aus einer Mannschaft, die gerade Elfter ist, rausnehme. Dann mit Bazokas und dem System und Thomas Walkup und so, also zu einer 11 und 8 oder keine Ahnung, 10 und 8 kratzen die sich schon auch ohne ihn.
Ja, vielleicht das ist
ein Spiel mehr.
Es ist auch deswegen so ein verwirrendes Jahr für mich, gerade was diesen Award angeht, weil ich wirklich nicht klar weiß. Elijah Bryant hat die Blumen verdient, ich tue mir schwer mit ihm. Man würde auch gerne jemanden von Valencia rausheben, aber da habe ich ein ähnliches Problem, dass es niemanden gibt, der da klar vorangeht, sondern es ist das Kollektiv. Und dann fällt es nun mal so ein bisschen automatisch auf Kendrick Nunn zurück, aber der aus all den Dingen, die du schon beschrieben hast, hat man da auch so ein ungutes Gefühl dabei. Es ist eine weirde Saison, was
darf ich dir so, damit es so richtig weiter weird bleibt, noch meinen dritten Kandidaten anbieten?
Ja, gib mir.
Mein dritter wäre Will Clyburn.
Ja, auch den hatte ich auf meiner Liste, ja.
Wahrscheinlich auch so ein bisschen geprägt. Sie hatten diesen Stretch, wo sie drei arschknappe Spiele hintereinander gewonnen haben. Ich glaube, das waren Mailand, Partizan und Bayern. Und er in jedem Spiel quasi selber das Spiel entschieden hat. Eine Mannschaft, die meine Erwartungen also weit übertroffen hat und schießt 62% Zweier und 47% Dreier. Seine On-Namen sind nicht so knackig, wie man das denken würde. Für mich, immer wenn ich gucke, sind sie quasi nur überlebensfähig, wenn er spielt. Und sie sind quasi punktgleich mit dem Zweiten. Und I don't know, da hört es schon für mich auf einfach. Aber was macht er? Er macht so 14,5 mit guten Quoten, aber macht auch sonst nicht viel. Dieses Playmaking ist bei ihm nicht mehr da, ist quasi ein reiner Scorer mittlerweile. Defense okay, reboundet okay, gut für einen großen Guard, aber ist einfach für mich, glaube ich, da, wenn ich den, ich habe das Gefühl, wenn ich rausnehme, verlieren sie all diese knappen Spiele und sie sind Elfter. Aber das kann so ein bisschen verzerrt sein, weil ich nicht alle 18 Spiele von ihnen gesehen habe.
Barcelona mit Will Clyburn auf dem Parkett ist 20 Punkte besser als ohne ihn. Hat ein Plus-Minus von, oder On-Off-Rating von plus 20. Er ist in allen offensiven Kategorien, die man haben möchte für einen Guard, unter den, ja, wahrscheinlich so statistisch gesehen 10 bis 15 besten Spielern der Liga, einer der besten Spot-Up-Shooter, einer der besten Transition-Spieler, einer der besseren Pick-and-Roll-Ballhändler, das ist so der einzige Wert, wo er so ein bisschen hinten runterfällt. Er ist vor allen Dingen in allen Wurfkategorien, also wann immer du auf Jumpshots guckst, in einer absurden Welt untereinander. Wir haben vorhin schon mal von dieser Shot-Quality, von diesem Wert geredet bei Tyler Dorsey. Ein Spieler, der das nochmal komplett aus dem Wasser bläst, der das alles ins ad absurdum führt, ist Will Clyburn, der in dieser Offense sehr oft keine sonderlich gute Wurfqualität bekommt und aus dieser nicht sonderlich guten Wurfqualität absolut absurde Werte erzielt, sowohl aus der Mitteldistanz als auch von der Dreierlinie, als auch in Korbnähe. Ein elitärer Shotmaker, der allerdings auch in dieser Offense, der auch da steht wie so ein Kevin Panther daneben. Und ich habe das Gefühl, ja, das ist aber vielleicht einfach so ein komischer Bias mehr in meinem Kopf, dass ich das Gefühl habe, dass es müsste doch eher das Team von Kevin Panther sein. Aber ja, es ist für mich so ähnlich der Fall wie bei Elijah Bryant, dass ich ihn sehe und ich sehe diese Werte und das ist alles überragend. Und ich habe das Gefühl, aber der ist ja nicht die klare erste Option in dieser Mannschaft. Kann ich ihn dann zum MVP machen? Verstehst du mein Problem?
Ja, ich verstehe das schon. Ich verstehe das schon. Aber es ist für mich, es gibt für mich, es hat dann ja auch mit dem zu tun, also wenn die zwei in der Saison letztes Jahr so spielen würden und wir hätten eben diese Vesenkov und Shorts zahlen, aber die haben wir dieses Jahr einfach nicht. Also ja. Lovavo Cabarro in all Ehren, aber hat ja mit der MVP-Geschichte
nichts zu tun. Ja, du kannst also, niemanden zum MVP machen, das ein Team bei ja, 6 und 12
für mich steht, ist ja. Clyburn wahrscheinlich an 5 oder 6, für 5 oder 6 Barca-Siege dieses Jahr verantwortlich. Und für mich ist Elijah Bryant wahrscheinlich auch an 5 oder 6 HPL-Siegen, die sie ansonsten nicht bekommen hätten. Und ich habe sonst kein großartiges Beispiel. Natürlich mit Bezug auf Tabelle weit vorne und noch ihre die Erwartungen weit übertroffen. Deswegen, Will Clyburn jetzt werden wir ein bisschen rausfinden. 6 Wochen verletzt, kommt wahrscheinlich erst Ende Februar zurück. Mhm. Ich glaube, eine Bizepsverletzung. Ich bin mal gespannt, was Barca in der Zeit macht.
Okay, also das MVP-Rennen so weit offen wie selten in dieser Euroleague-Saison. Und dann gehen wir zu unserer Abschlusskategorie für das Jahr 2025, die Ablage. Dinge.
Wie kann es sein, dass du nicht eine Ablage hast? Also die Ablage ist die Kategorie, es ist ja 30 für euch, ein für uns. Und wir haben jetzt so ein kleines 10-Minuten-Fenster, wo man sagt, es ist das Ende des Jahres. Irgendwas ist liegen geblieben, irgendwas kam nicht zur Sprache, was hätte zur Sprache kommen sollen. Und jetzt darf man, ob es aktuell ist oder ob es in diesen Podcast reinpasst oder nicht, einfach mal, hätte man ein kurzes Freiraum mit einem kurzen Block gestellt und man kann einfach mal, das ist hier liegen lassen. Das ist für mich dieses Jahr liegen geblieben. Das würde ich gerne vortragen.
Ja, ja, ja. Ich hab das Gefühl, ich habe dieses Jahr so viel über Basketball gesprochen. Ich wüsste nicht, was ich noch nicht angesprochen habe.
Du hast eine leere Ablage. Es gibt nichts Schöneres als das Gefühl, ich habe alles gegeben, ich habe alles auf dem Feld, ich habe alles im Mikro gelassen, im Äther, und du bist mit dir im Reinen. Ich habe ein paar Sachen und eine davon habe ich mit rausgenommen. Ich glaube, das war in einem Podcast mit Benny zusammen, haben wir über DNPs gesprochen und kuriose DNPs. Oder warum Spiele, ich glaube, es war eine Geschichte von mir, wo ich gestehen musste, dass ich mal 2 gleiche Schuhe bei einem Nationalmannschaftsspiel mit hatte. Und das war in der Türkei oder so. Und der Weg zum Hotel war so weit, dass es nicht möglich war, zu kurz vorm Spiel, meine Rolle zu unsicher. Und ich quasi eine Verletzung vorgetäuscht habe, damit nicht auffällt, dass ich 2 gleiche Schuhe habe. So, das war. Und da gab es noch ein hatte ich noch im Kopf, okay, vielleicht können wir mal zusammentragen, die kuriosesten Dinge, warum Spieler nicht gespielt haben. Und irgendwie ist das rausgerutscht aus dem Podcast, deswegen würde ich gerne die Ablage und würde gerne von einem kuriosen Fall, von vielleicht meinem Favoriten, also ich glaube, einer der bekanntesten war so Mitte, Ende 2000er, wusste die ganze zweite Liga Nord, dass ein Spieler nicht gespielt hatte, weil er nackt eine Tiefkühlpizza aus dem Ofen geholt hat und sich dabei sein Glied verbrannte. Aber das ist mir mittlerweile zu profan, deswegen wird diese Geschichte nicht erzählt. Aber es ist, die war immer in meinem Kopf zumindest weit vorne. Für mich ist das der kurioseste Grund. Und zwar, es gibt einen Spieler, ich habe mit dem zusammengespielt, Jugendspieler, war 3-4 Jahre jünger als ich. Also ich war in der Zeit so 21, 22. Er hat in meinem Haus gewohnt. Also ein Serbe, ein Deutsch-Serbe. So einer so der kräftigsten, mit dieser Farmerskraft, also mit der Bauern, mit der Kraft ausgestattet und hat eine Qualität, die ich beschreiben würde als die Fähigkeit, sich zu hypen. Also sehr begrenztes Skillset, aber hat Eier gehabt und war einfach so jemand, der, wenn es drauf an, also konnte sich in so einen Wettbewerbsmodus rein, mit Autosuggestion konnte er sich in so einen, selbst irgendwie so in so einen Modus reinpumpen, okay? Beispielsweise, er war mein Nachbar, wir haben das ganze Jahr Pro Evolution Soccer gespielt. So, und von 10 Spielen gewinne ich 7, er gewinnt 2 und ein Unentschieden. Also ich bin einfach ich bin glasklar der bessere Pro Evolution Spieler, okay? So, dann, er hat 2-3 Lektionen von mir erteilt bekommen, wir gehen zusammen zum Training und wir liegen beim Stretchen und irgendwie kommt das Thema auf und jemand sagt, keine Ahnung, hier, wer ist denn eigentlich besser, wer ist hier der beste Pro Evolution Spieler? Und ich sage, ich offensichtlich, weil ich als objektiv einfach bin, und er sagt, Und er redet von sich, wenn er sich in diesem Modus redet, von sich selber als der Serbian Tiger. Und er redet so geiles, gebrochenes Englisch. Serbian Tiger is the best. So. Und dann bin ich sauer, ich war damals noch ein Hitzkopf, und dann steigert sich das hoch, und ich sag so, okay, dann spielen wir, komm mal, wir spielen um Monatsgehalt. Du kriegst mein Monatsgehalt, ich krieg dein Monatsgehalt, wer verliert? Ein Spiel, 10 Minuten. Oh, direkt nach dem Training. Ladet alle ein, so, okay? War am Ende kein Monatsgehalt und ich war erstmal der festen Überzeugung, dass ich glaube, wir haben 500 Euro Spiel hinterher gespielt. Aber es war so, ich war der festen Überzeugung, dass ich gewinnen werde, deswegen wusste ich, ich werde ihm sagen, ich will deine Kohle nicht, so, alles klar, du hast jetzt nur gelernt, wer der beste Spieler ist. Training ist vorbei, ich fahre nach Hause, er klopft so 10 Minuten später, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, 10 Minuten später, es klopft, ich mache die Tür auf, er kommt rein und er hat 4 Kollegen dabei. 2 davon schon in der Mannschaft, also spielen in der Mannschaft, kannte ich so. Einer Darko Jukic, später dänischer Nationalspieler. Und 2 Dudes, die habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Kommen rein mit so Brusttasche. Er erklärt mir nicht mal richtig, warum sie da sind. Sie sprechen nur noch Serbisch. Ich bin jetzt schon, mein Blutdruck steigt schon. Der eine guckt in meinen Kühlschrank. Die laufen irgendwie die ganze Zeit in meiner Wohnung rum. Ich kann mich nicht konzentrieren. So, Mannschaftsauswahl. Ich nehme Barcelona, damals quasi ein Cheat, weil du Eto'o, Messi und Ronaldinho, glaube ich, hattest in der Mannschaft. Er nimmt Manchester United. Wenn du Pro Evo spielst, das Erste, was du machst, wenn du aus der Mannschaft ausgewählt hast, beide, dann drückst du R1, weil dann kommt die Tagesform. Ich weiß nicht, ob du selber gezockt hast, aber es ist so, Cristiano Ronaldo ist immer nicht der gleiche Cristiano Ronaldo, sondern es wird dir angezeigt, hat er einen roten Ständer, das ist der rote Pfeil nach oben oder nach unten, dann ist er immer so 7-10% besser oder schlechter. Er drückt auf den Knopf, die unterhalten sich, er drückt auf den Knopf und Vidic, der damalige Innenverteidiger, hat einen roten Ständer, also Mann, ist rot.
Der Vidic.
Die macht so, Vidic. Sie rasten schon untereinander aus. Und ich bin schon so, ich sitze da und ich merke eigentlich schon, es läuft in die falsche Richtung, keine Ahnung. Sie gehen 10 Minuten lang in den Taktik-Editor, stellen irgendwas rum, besprechen sich. Spiel geht los, ich bin jetzt schon so, Latte, Pfosten, egal, er gewinnt das Spiel natürlich unverdient, 1-0 nach einer Ecke, Vidic köpft das Tor, sie rasten, sie spielen so Balkan-Liebesmusik, so, sie tanzen zusammen, sie tanzen mit meinen 500 Euro aus meiner Wohnung. Das ist so Gefühl von so der Serbian Tiger, so, das ist, was er macht. Er dürfte dieses Spiel nie gewinnen, aber er findet einen Weg, das zu tun. Was er auch kann, ist, er kann trinken wie kein anderer. Also fast forward, es ist, glaube ich, so einen Monat später, wir spielen in Quakenbrück. Damals in Quakenbrück war so, das war noch eine Big-Time-Mannschaft. Die hatten einfach so die Halls, einfach so, ich glaube, Emmanuel, also in meinem Kopf, glaube ich, McRoy war sogar da in dem Jahr. Auf jeden Fall, sie haben so ein paar BBL-Legenden. Und ich bin 21, 22, ich bin vor so meinen, vor meinen Playoff-Runs, vor, so dass ich wirklich auch Kredit kriege, so von solchen, also dass ich an so einem Tisch sitze und den einfach so mit denen an einem Tisch sitze. Das ist noch davor. Und Serbian Tiger ist Lichtjahre davon entfernt, überhaupt eigentlich so einen Raum betreten zu dürfen. Aber wir haben da gespielt. Ich glaube, Joe Joyce hat irgendwie eine Verbindung mit denen und du kannst ja eh nichts machen. Es gibt da nicht mal eine Kneipe. Das heißt, nach dem Spiel in Quakenbrück treffen wir uns bei so ein paar von, so, von den Big-Time-Amis und wir kommen rein und es gibt quasi, die trinken so übertrieben teuren Cognac. Also ich glaube, Louis XIV damals ist ja in so einer wunderschönen Glasflasche und der Tiger kommt halt rein und nimmt sich einfach so ein 0,33 Ikea-Glas und nimmt sich so einen Schluck und pumpt sich schon mal so einen Schluck rein. Wie sofort, was soll das? Wieso? Das ist eh zu stark für dich. Der war vielleicht 18 oder so, ja? So, was soll das? Das ist zu stark für dich und so. Ne? Und Serbian Tiger sofort, Serbian Tiger ist strong, erzählt er uns und es baucht sich wieder auf und es endet damit, dass sie sagen, er trinkt, also wenn er das ganze Glas trinkt, kriegt er 200 Euro oder so. Also wenn er sich so ein wirklich so Strich 025 Cognac-Glas, dann sagt er, macht der Deal, schüttelt die Hände mit denen und nimmt sich ein zweites Glas und kippt beide voll, trinkt das erst einfach kommentarlos, trinkt es so aus, setzt ab, sagt, oh, Serbian Tiger still thirsty, trinkt das zweite aus, setzt es ab, macht seine Hand auf, collectet 400 Euro, steckt es in die Tasche und sagt, geht einfach quasi, geht aus der Tür raus, so, ist einfach weg, er war 5 Minuten da. So, Serbian Tiger geht. Die Leute wissen gar nicht, was gerade passiert ist. Er geht raus. Ich gehe ihm hinterher, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Er gibt mir das Geld, sagt, also fällt quasi in die Hecke so nach 10 Minuten später, aber egal. So, das sind die zwei Qualitäten. Er kann sich hypen, er kann trinken und er hat übertriebene Kraft. So, jetzt passiert die eigentliche Geschichte. Wir haben Vorbereitungsturnier in China. Damals gab es irgendwie so einen komischen Basketball-Milliardär oder Millionär in China, der ist verbannt worden aus der echten Liga, durfte dann nicht mehr mitspielen und hat dann einfach damals sich so Teams eingeflogen, gegen die er gespielt hat. Das war eine leere Halle, er hatte eine heftige Mannschaft, er saß einfach alleine da, es gab keine Fans, er saß gefühlt auf so einem Thron und hat einfach seine Mannschaft gegen irgendwelche Mannschaften spielen lassen. So. Das hat uns natürlich nicht entgehen lassen als Razzi vom Ulm, weil sie sind da hingeflogen und haben gegen sie gespielt, so, sag ich mal. Erster Abend, wir kommen an, wir sind in Chengdu. Wir kommen an, Reise war kacke, wir sagen so, hey, komm, wir gehen jetzt erstmal so, Teambonding, wir müssen jetzt erstmal was trinken gehen. Wir gehen was trinken, in so einen Laden, sieht erstmal so recht normal clubmäßig aus, ich wusste ja gar nichts von China, ich wusste nicht, was da passiert vor 15 Jahren. So. Es wird getrunken und irgendwann wird klar, es gibt in diesem Laden, ich weiß nicht, ob nur in dem Laden oder nur in Chengdu oder ich weiß nicht, ob das in ganz China gibt, in diesem Laden war es auf jeden Fall so, du konntest jemanden herausfordern zum Armdrücken. Das heißt, du bist einfach, du hast den Schnaps gekauft und bist zu irgendjemandem gegangen und hast den Schnaps hingestellt und hast quasi am Rücken und der Verlierer musste den trinken, quasi so, nach dem Modus. Und wenn du mit deiner Frau da warst, konntest du, wenn du verlierst, mit einen Tanz mit der Frau machen. Das sind anscheinend die Regeln in diesem Laden. Wir haben sie nicht gemacht. So, wir sind natürlich jetzt interessant, weil wir haben ein paar Jungs, die große Jungs, wir sehen verschieden aus. So, die, wahrscheinlich in Chengdu nicht jeden Tag so eine Truppe wie wir unterwegs. Im Fall, die ersten kleinen Chinesen kommen zu unseren Amis. Die haben da keinen Bock drauf. Die sagen, verpisst euch. Auf jeden Fall, der Serbian Tiger, der keine Chance auslässt, mit einem anderen Schnaps umsonst zu gewinnen, so pumpt die ersten zwei, drei Chinesen nieder einfach. So, bricht gefühlt ihre Arme und kommt langsam in den Modus. Sagt, oh, so, dann, die Chinesen werden größer und er drückt auch die nächsten weg, ja. Ich bin unterwegs, keine Ahnung. Auf einmal gucke ich hoch und ich sehe den Serbian Tiger am Mikrofon von dem chinesischen DJ das Mikrofon wegreißend und schreit, Serbian Tiger ist hier! The Serbian Tiger ist hier! So, also, jetzt fühlt sich der Laden provoziert. Es bildet sich eine Menschentraube so an den Größten. Also die lässigen, keine Ahnung, Yakuza-Verbrecher aus den Ecken mit den Lederjacken so sind jetzt herausgefordert und stellen sich an. Ziehen sich ihre Jacken gerade und stehen in einem. Der Serbian Tiger mäht sich nicht mit seiner unbändigen Kraft. Es geht die Tür auf und alle sind gefühlt ruhig und es kommt der erste Türsteher rein und kommt dann an unseren Tisch. Gefühlt ist so der Türsteher, Scheinwerfer, Serbian Tiger, Armdrückwettbewerb und es ist wirklich so over the top mäßig. Es dauert 5 Minuten, aber der Tiger setzt sich durch. Er tanzt mit der schönsten Kellnerin im Anschluss. Es ist einfach so eine Szenerie, wie sie. Sie darf nicht entstehen. Egal, der Abend ist vorbei. Es war glorreich. Am nächsten Morgen gehe ich über den Hotelflur und ich höre nur so ein Jaulen und Wimmern aus dem Zimmer. Dann ist der Serbian Tiger. Ist einfach. Er kann seinen Arm, sein rechter Arm ist bewegungsunfähig. Also nicht mehr, dass er ihn nicht mehr über seine Schulter heben kann, sondern sein Arm ist einfach ein totes Stück Fleisch. Er kann nichts tun. Der Serbian Tiger ist nach China geflogen, macht kein einziges, wir sind eine Woche da, 2 Testspiele. Er macht kein einziges Training, er macht kein einziges Spiel und fliegt dann nach einer Woche wieder mit seinem toten Arm nach Hause, weil er einfach am ersten Abend dieses Turniers oder dieses Ausfluges stockbesoffen 25 Chinesen niedergerestet hat mit seinem Arm. Und das ist für mich die bizarrste DNP, die ich kenne. Und ich bin froh, dass es die Rubrik der Ablage gibt, weil ich wüsste nicht, wo ich die Geschichte des Serbian Tigers sonst hätte unterbringen können.
Der Serbian Tiger. Ich habe ich hoffe, das verzeihst du mir, so ein bisschen Recherche gemacht. Ich glaube, ich habe rausgefunden, um wen es geht, wer der Serbian Tiger ist. Ich glaube, ich habe die Identität des Serbian Tigers entschlüsselt, während du erzählt hast.
Serbian Tiger.
Fantastisch.
Krank.
Serbian Tiger. Ja, wow, ich bin froh, dass wir die Ablage eingeführt haben. Und ich bin froh, dass ich dir den Raum der Ablage überlassen habe. Hast du sonst noch Ablage, Per?
Nein. Serbian Tiger ist genug. Damit bin ich. Ich bin froh, dass ich das zumindest noch unterbringen konnte in diesem Jahr. Sonst wäre es kein komplettes Jahr
gewesen. Ja, also, wir hätten das Jahr nicht beenden können ohne die Geschichte des Serbian Tigers. Jetzt bin ich auch wahnsinnig interessiert an dieser Mannschaft, an dieser Basketballmannschaft in Chengdu, die nicht in der Liga teilnehmen durfte. Da muss ich nachher auch nochmal.
Die hatten ein paar Hochkaräter, muss ich dir sagen, ja.
Ja, das ist echt geil. Es ist tatsächlich gut nachvollziehbar, so im Internet, wann das war und wer da so. Also jeder, den es interessiert, der kann selber einfach mal nachgucken, auch in der Kaderliste von Ulm damals, und sich dann kann dann Schlüsse ziehen, wer das wohl gewesen sein müsste. Per, das war das Jahr 2025.
Mhm.
Europameister im Basketball, Isaiah Hartenstein ist NBA-Champion, der Serbian Tiger, der treibt irgendwo noch sein Unwesen.
100%ig.
Danke für die Zeit, Per.
Danke dir. Wie viele Folgen haben wir eigentlich? Müssen wir irgendwann mal so eine Richtung, das kann ja unser Producer mal sagen, sind wir bald Richtung Jubiläumsfolge? Bahnt sich da
irgendwas an? Wir haben, glaube ich, eine Jubiläumsfolge verpasst, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wir hatten irgendwann unsere 300. Folge dieses Jahr. Also so für den Gesamtpodcast. Auch die,
ja, für den Gesamtpodcast. Ja, älteren. Ja, okay. Okay, du siehst dich immer auch als Teil des Teams. Das finde ich schön.
Ja, natürlich. Natürlich gehört das dazu. Buschi. Shoutout Buschi für die Anfangsjahre. Weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Vielleicht machen wir mal eine große Folge 100 oder so. Müsste ja irgendwann mal kommen. Per, ich danke dir und ich wünsche euch allen einen guten Rutsch zu Hause.
Ich dir auch, Basti. Komm gut rein. Und ihr da zu Hause natürlich auch.